Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
Gali Grü an unsere Schwerterschmieden-Hörer. Mein Name ist Alex G. und ich bin heute in Begleitung des wunderschönen Renés.
Hi, na?
Wir sind heute nur zu zweit, aber wir haben uns sehr darum bemüht, diese Folge machen zu dürfen, denn wir haben beide sehr viel zu sagen. In der letzten Folge, wo wir beide ja zusammen waren, gegen Bennett.
Mit
Bennett, aber es war eher so ein Bennett,
ja, genau,
war so
Statist. Wir beide haben geredet und Bennett war halt der freundliche Zuhörer.
Genau, genau. Hat versucht, so ein bisschen zu leiten und uns so ein bisschen einzukesseln, weil sonst wäre es 2,5 Stunden geworden. Wir gucken, dass es heute nicht so lang wird. Aber gut, wir haben damals über Vorbereitung und alles gequatscht, also
mal sehen. Nach 1:30 machen wir vom zweiten Vorbereitungsspiel.
Ja, genau. Also heute versuchen wir es ein bisschen zu kürzen. Ja, und ich kann auch direkt mal sagen, Sonntag, so gegen 16 Uhr, war mir eigentlich schon klar, dass ich hier die Folge heute aufnehmen möchte, weil ich ziemlich sauer war. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern meinen Stream guckt manchmal oder halt die Schalke-Watch-Alongs. Gerade ab der zweiten Halbzeit war das sehr viel Sarkasmus bei mir und sehr viel passive Aggressivität und die hatte ich lange nicht mehr. Die hatte ich bei dem letzten Spiel von Frank Kramer erst und davor bei David Wagner. Also das kommt bei mir meistens immer nur raus, wenn bei mir so die Alarmglocken angehen im Kopf und ja, ich weiß nicht. Also wir schreiben jetzt wir haben den dritten Spieltag geschrieben. War doch der dritte, ne? Ja, 3 plus Pokal. Ja. Und wir haben 2-mal verloren, 1-mal gegen 9 Mann gewonnen und halt den Pokal gewonnen.
Übrigens, wir hatten noch, nur so ein kleiner Funfact, wir hatten noch kein einziges Spiel, was wir mit 11 gegen 11 zu Ende gebracht haben.
Das stimmt, stimmt. Braunschweig hat ja auch am Ende nochmal Gelb-Rot bekommen.
Das ist so geil.
Ja, und der Saisonstart, das muss man ja einfach so deutlich sagen, ne? Ich würde schon sagen, ab 4 Spielen kann man den Saisonstart zählen lassen. Der Saisonstart ist ins Wasser gefallen. Wir haben, wie gesagt, 3 Punkte und das auch nur, weil Kaiserslautern sich selber zerstört hat. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Lautern bis zur roten Karte schon die bessere Mannschaft war und uns wahrscheinlich zumindest den Ausgleich noch gedrückt hätte. Ob sie das Spiel dann noch gewonnen hätten, sei mal dahingestellt. Und ja, was eigentlich viel wichtiger ist, sind nicht unbedingt die Ergebnisse, sondern die Art und Weise, wie wir auftreten. Und ich glaube, das ist das, was dir gerade so ins, ins Gemüt geht. Ich weiß es nicht.
Ja.
Was dir so im Magen liegt, was mir im Magen liegt und auch was ganz, ganz vielen anderen im Magen liegt. Weil du kannst in Hamburg verlieren, du kannst auch mal unglücklich in Braunschweig verlieren, aber du darfst so nicht auftreten, wie wir aufgetreten sind. Das geht nicht als Absteiger.
Das war phasenweise nicht mal Zweitliga. Braunschweig und das ist echt
gerade
krass.
Die erste Halbzeit.
Ja, weil du hast es schon gesagt, wir haben in Hamburg verloren und es ist schon irgendwie krass, wenn man bedenkt, dass Hamburg wahrscheinlich spielerisch unsere beste Leistung war. Seitdem ging es wirklich massiv bergab spielerisch, weil Lautern war scheiße, Braunschweig-Pokal war noch schlechter, weil der hatten, glaube ich, nur 5 Torschüsse in 90 Minuten oder so. 3 davon waren halt drin. Und jetzt das Spiel jetzt am Sonntag, das war die absolute Höhe. Also das kann so nicht sein und das muss eigentlich die Verantwortlichen müssen das als Wink mit dem Zaunfall wahrnehmen und da dann halt nochmal was machen. Ob das jetzt im Trainerteam ist, vielleicht nochmal darüber nachdenken, dass man da taktisch ein bisschen anders angeht. Ob das jetzt auch André Hechelmann ist, der dann vielleicht doch mal die Augen aufgehen sollten, dass wir vielleicht doch noch eine Verstärkung in der Offensive bräuchten. Aber Fakt ist, das darf so nicht weitergehen. Das ist ein schlechterer Saisonstart als vor 2 Jahren unter Gramotzes. Und als der Aufstiegsfavorit in dieser Liga neben dem HSV darf das so nicht weitergehen. Und da muss jetzt eine Reaktion folgen.
Sowohl auf dem Platz als auch
neben dem Platz.
Genau, es hat halt, das wollte ich nämlich, weil ich diesen Vergleich will ich selber gar nicht machen, weil so, ich liebe Thomas Reis und ich bin dankbar für alles, was er gemacht hat. Und ich glaube auch immer noch, dass er der Richtige sein kann. Aber wenn man sich den Saisonverlauf anguckt, dann ist es wirklich fast genau das Gleiche. Du hast dieses erste Spiel gegen Hamburg, was du verlierst. Du hast das zweite, gut, damals haben wir dann in Kiel gewonnen. Ich weiß aber, das waren 2 Standardtore von Oya oder 2 Standardvorlagen von Oya. Wir gewinnen halt so gegen Lautern.
Kiel hatte, glaube ich, auch über 30 Schüsse oder so in dem Spiel. Also das war auch ein schlechtes Spiel damals.
Genau. Und dann kam das 1:1 zu Hause gegen Aue. auch schon erbärmlich. Und dann gab es das 4-1 in Regensburg. Ich meine, gut, Gramozzi hatte fünf Spiele, also die 4 plus Pokal. Pokal war ja irgendwie...
Killing-Schwenning, 4-1, glaube
ja,
ich.
Ja, genau.
Also es war geschenkt, mehr oder weniger.
Deswegen, also klar, um das richtig zu bewerten, müssen wir jetzt das Spiel theoretisch gegen Kiel nochmal abwarten. Wenn man da gewinnen würde, wäre der Saisonstart besser. Wenn man da einen Punkt holt, ist der Saisonstart exakt gleich.
Ja.
Und das Ding ist halt, vom Gefühl her, ist es wirklich die Reproduktion dieser Saison. Und ja, also wir können ja mal kurz aufs Spiel eingehen, weil das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Nach dem Pokalspiel haben wir, lass mich mal kurz gucken, wir haben
getauscht.
Nur einmal, ne? Tower kam rein.
Nee, dreimal getauscht.
Dreimal?
Lassme kam rein für Drexler, Tower
stimmt.
kam rein für Brunner und Urian kam rein für Henning.
Ach stimmt, ja, okay, dreimal, genau. Und ja, eigentlich schon bezeichnend, dass der beste Spieler in der ersten Halbzeit, der war, über den sich die meisten die ganze Zeit lustig gemacht haben, dass warum der überhaupt bei uns spielt, weil Niklas Tower war halt, bis auf den Fehlpass, den er dann gespielt hat, war halt unglücklich, aber war er mit Müller zusammen der Beste in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, wo, lass mich mal kurz gucken, wir 1,5 Expected Goals zugelassen haben gegen Braunschweig, 12 Gesamtschüsse und 2 Großchancen für Braunschweig zugelassen haben.
Ja.
Und das ist halt einfach viel zu viel. Wir selber kamen auf 0,3, ja, hatten eine Großchance. Ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit genau den Lupfer von Karaman, der knapp am Tor vorbeiging. Den muss er halt machen. Und auch Brian Lasma hatte eine Chance am kurzen Pfosten.
Genau,
wo
und
auch
dann hatte
Terodde
noch einen
zum
aus
Abschluss
der Drehung. Das
ja,
war's.
Genau, das waren tatsächlich alle drei Schüsse, die auch gewertet wurden.
Und das Abseitstor, das Abseitstor von Karaman.
Ja,
und
genau, nur ich glaube,
das
zählt halt nicht, weil es Abseits war.
Richtig, aber das war immer noch eine Offensivaktion.
Genau.
Also da greift man schon nach Strohhelm, aber die gab es auch.
Ja, und das war also 12-3 nach der ersten Halbzeit gegen Eintracht. Weniger Ballbesitz.
Was ich zu Tower noch sage, ist, klar, der hat es gut gemacht über weite Strecken, aber trotzdem habe ich nicht verstanden, warum er spielt. So, warum? Du hast einen Henning Matriciani auf der Bank und Thomas Reit sagt über ihn selber auch, dass er hat er heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass er ihn auf der Rechtsverteidigerposition sieht. Warum machst du es irgendwie komplizierter dadurch, dass du Tower da reinwirfst, der seit über einem Jahr kein Pflichtspiel mehr gemacht hat im Profibereich, anstatt einfach Henning spielen zu lassen?
Ich glaube, du hattest
Tower war nicht schlecht, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
Ich glaube, du hast dir da halt einfach die Option offen gelassen, Henning halt als LV-Backup auch auf der Bank zu haben, weil
ja, gut. Ja.
Wenn Henning spielt, dann hast du halt Tower für die 6 und für rechts, aber wenn dann Ojan ausfällt, muss ein nicht frischer Henning von rechts auf links ausweichen, das ist halt, und du hattest ja nur Cissé, Mohr war ja auch nicht im Kader, muss man ja auch mal kurz erwähnen, Mohr saß ja auf der Tribüne, deswegen selbst ein Tobi Mohr hätte da ja nicht spielen können.
Ja.
Aber,
wobei man die Entscheidung
also
natürlich
verstanden.
Dann auch noch hinterfragen kann, warum Mohr da nicht mehr ist, aber na gut.
Die zweite Halbzeit war dann ein Stück besser.
Ja, was für mich vor allem an den Auswechslungen lag, vor allem an Uwe Rauge und Drexler.
Ja, definitiv. Also man
weil
muss
in
aber
der ersten
kurz sagen,
Hälfte, also dieses Duo Seguin-Tempelmann im Mittelfeld, das passt mir überhaupt nicht. Das ist viel zu statisch. Da fehlt dir irgendwie einer, der vorne Impulse im letzten Drittel setzen kann. Beides sind so Spieler, die so, es sind halt klassische Achter, beides sind so Spieler, die so offensiver denken als ein 6 oder defensiver als ein 10. Und dann fehlt dir halt einfach einer, der im letzten Drittel die Schnittstellenpässe in die Mitte spielen kann. Genau dafür wurde Seguin ja eigentlich geholt, aber Seguin ist ja eher jemand, der den vorletzten Pass spielt, so. Und dann hast du aus dem Zentrum halt einfach nicht genug Kreativitäten. Die kamen dann mit Drexler und Uwe Raugo. Und damit wurde es dann deutlich besser. Und es hilft nicht mit Wurf außen, dann mit Lasme und Karaman, weil Karaman nehme ich da so ein bisschen außen vor. Aber das sind auch beides keine Spieler, die wirklich Kreativität ausstrahlen. Und dann siehst du diese Startelf und denkst dir wirklich so, wie willst du damit ein Tor schießen? Außerhalb Uwe und Jalla.
Wobei ich da auch zumindest für Lasme eine Lanze brechen möchte. Der war meiner Meinung nach von den Offensiven deutlich der aktivste. Ne?
Ja klar, ich sage auch nicht, dass er schlecht war, aber das ist kein Spiel für ihn. Er braucht Platz, er braucht...
Ja, nee, das nicht.
...in den Reihenrennen. Er ist ja nicht wirklich guter 1 gegen 1 Spieler oder so. Auf engen Raum ist er nichts. Oder
es kommt, also
so
es kommt
Qualität.
Immer auf die Situation an, ne? Weil gerade in der Anfang der ersten, zweiten Halbzeit diese Szene, wie er Kuzuki in Szene gesetzt hat, Ballannahme, dreht sich um den Gegenspieler rum, weil er halt einfach fucking 1,94 groß ist, läuft an ihm vorbei, als würde er joggen spielt dann die Flanke, wo ich eigentlich dachte, Lasman kann nicht flanken, aber die Flanke war wirklich super überragend. Und Kuzuki scheitert halt alleine, oder was heißt scheitert am Torwart? Er trifft den Ball nicht mal. Richtig,
ja.
So, das war halt bitter. Kurz zu den Statistiken, der Ballbesitz, Braunschweig hatte ja in der ersten Halbzeit 53, ist auf 32 gesunken. Also Schalke hat 68% Ballbesitz, 1,09 XG rausgespielt, zu aber auch 0,8 von Braunschweig. Beide hatten 8 Schüsse, Schalke hatte 3 Großchancen, 3 dann natürlich auch vergeben. Da fällt mir vor allem Abseits-Tor Terodde war bitter.
Nicht gegeben, der Elfmeter Terodde war bitter.
Ja, da weiß ich aber ganz ehrlich nicht, weil es ist schon wenig. Man kann ihn pfeifen, wenn er ihn pfeift, ist okay, dann muss er ihn nicht zurücknehmen.
Also ich finde es halt bitter, weil, also Terodde kriegt den Elfmeter deswegen nicht, weil er sich nicht fallen lässt, sondern weil er versucht, das Tor zu schießen. Und dann wird er dafür auch bestraft. Genau. Weil wenn er sich einfach fallen lässt, dann ist es klarer Elfmeter. Und ich finde es halt ein bisschen schwach, den Spieler dann dafür zu bestrafen, dass er halt versucht, das Tor zu schießen. Weil er kommt nicht kontrolliert zum Abschluss. Das heißt, das kannst du auch nicht zählen lassen. Also für mich ist das schon ein Elfmeter. Und
dann,
ja.
Dann hatten wir noch Oweyan, der Freistoß an die Latte.
Genau, ja.
Und ja, das war es dann auch schon.
Kopfball, noch ein Terodde-Kopfball. Der war wahnsinnig gefährlich, aber...
Ja, genau, und dann war es das schon. Und dann gewinnt Braunschweig das Spiel 1-0. Im Endeffekt auch irgendwo verdient, weil sie haben fast, nein, nicht fast das Doppelte, aber sie haben halt fast ein XG mehr rausgespielt.
Cool.
Das ist schon bezeichnend. Und wenn man jetzt auch mal so aufs Personal guckt, also eigentlich ist genau das Personal, wie ich es mir erhofft habe in der Saison, mit einer Ausnahme, und zwar, oder mit zwei Ausnahmen, Uedraogo für Tempelmann und Brunner für Tower.
Okay.
Und ja, natürlich eine andere Grundformation, aber diese Mannschaft so verliert 1-0 Braunschweig komplett verdient. Und da war ich wirklich an so einem Punkt am Sonntag, wo ich gedacht habe, scheiße, vielleicht ist Thomas Reis genau das gleiche wie Dimitrios Gramotzes oder wie Pal Dardai. Und zwar Trainer, die einen Underdog gut stabilisieren können, die gut sind fürs untere Mittelfeld, um Vereine zu stabilisieren, aber die nichts weiterentwickeln können und nichts vorantreiben können. Das ist jetzt so die erste Angst, die ich habe, nachdem man auch sagen muss, er hatte eine ganze Sommervorbereitung jetzt, er hatte auch die Wintervorbereitung letztes Jahr, gut, ganz anderer Kader, aber, und es ist ja auch so, wir sind ja in der ersten Liga nicht durch spielerische Aspekte gekommen, sondern durch Kampf, wir ziehen den Gegner auf unser Niveau runter.
Durch Aggressivität.
Dann mal, genau, durch Aggressivität. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Die Pressekonferenz war auch überragend. nicht über spielerische Aspekte oder sonst was geredet, sondern die Mannschaft war nicht aggressiv genug. Was auch
Das hat mich aggressiv gemacht. Das hat mich brutal aggressiv gemacht.
Verstehe ich. Aber man muss ihm ja sagen, er hat ja recht. Die Aggressivität hat in der ersten Halbzeit gefehlt.
Klar.
Aber das ist nicht das Hauptproblem gewesen. Es ist eins von vielen Problemen gewesen.
Ja.
Weil durch Aggressivität holst du dir die Bälle gegen Braunschweig und wirst auch zu Chancen kommen in der ersten Halbzeit. Aber das reicht halt nicht. Du musst halt irgendwie offensiven Plan haben. Und den haben wir halt aktuell einfach nicht. Und ja, ich bin mal gespannt. Thomas Reis selber hat ja auch gesagt, er möchte rotieren. Es werden ein paar Leute nicht spielen. Ich bin gespannt, wen er meint. Klar ist, Karaman und Drexler sind nicht dabei, weil die beiden fallen mindestens 2 Wochen aus. Auch bitter. Weil Karaman wahrscheinlich
ist wieder
so,
dabei, wahrscheinlich.
Genau. Karaman ja so der beste Spieler bisher in der Saison, würde ich fast schon sagen.
Ja,
mit Müller zusammen.
Mit Müller.
Ja. Müller ganz klar auf der 1, aber danach
der
schon Karaman.
Der übrigens auch am Sonntag der Abstand beste Spieler bei uns war. Und auch das ist wirklich ein Armutszeugnis gegen Braunschweig.
Genau, da muss man sagen. Aber man muss auch ehrlich sagen, bei der Mannschaft, es war halt nicht hart, der beste Spieler zu sein, ne?
Klar, aber Müller hat halt...
Aber er war es halt,
das war defensiv eine One-Man-Show von ihm.
Ja, das stimmt. Dazu muss man sagen, auch mal, ne, weil wir fangen ja erstmal vielleicht mit den positiven Sachen an. Kabadayi hat ein gutes Debüt gemacht.
Oh mein Gott.
War sehr
Junge,
erfrischend.
Er kam rein, erste Ballaktion, die er hat, ist ein Übersteiger und vorbei. Und ich dachte mir direkt so, der muss sofort einen Stammplatz bekommen, der Mann. Das haben wir seit Draxler nicht mehr gesehen, dass ein Spieler Übersteiger macht, gefühlt. Deswegen,
dazu,
das ist genau so der Typ Flügelspieler, den sich wahrscheinlich jeder wünscht. Weil unsere Flügelspieler sind halt auch eher so Bühler oder so Brecher, ne? Mit Lassen und Karaman. Auch wenn Karaman kicken kann, das will ich ihn gar nicht absprechen. Aber
das
ist jetzt kein klassischer 1 gegen 1 Edeltechniker so. Und Kabadayi bringt halt genau das mit. Und das ist halt der Typ, den wir sehen wollen. Und der wird wahrscheinlich auch starten müssen, weil Karaman ja verletzt ist.
Genau, dazu hatten wir Hassan nach der Einwechslung, ich weiß, man muss darüber gar nicht mehr reden, war wieder einer der Besten auf dem Platz, so ganz, ganz locker halt. Und ja, ansonsten würde ich da nicht viel mehr rausheben wollen. Wie gesagt, Lasma habe ich angesprochen, war aktiv, aber das war es auch. Tower war gut. Und ja, viel mehr überwiegen die schlechten Leute. Allen voran nach Einwechslung meiner Meinung nach Kusuki, der gezeigt hat, warum er nicht spielt.
Ja.
Also, das war, jede Aktion war schlecht. Ja. Er hat keine Ecke rausgeholt. Der Schuss, den er da versucht hat, also er hat das 1-1 auf dem Fuß und macht's nicht. So, man hat auch gemerkt, er musste dann auf links agieren. Er hat so viel Platz immer gehabt zu flanken, aber er ist halt Rechtsfuß. Deswegen war ja auch mein Take, dass Tobi Mohr in dem Spiel deutlich besser als Einwechsler gewesen wäre, weil er auf links mit den Flanken, gut, hätte er so viel Platz gekommen, man weiß es nicht, aber alleine mit diesem Platz, den er da bekommen hätte, eine Flanke wäre irgendwann angekommen. Aber gut, kann man jetzt nichts machen.
Das war auch genau, also ich habe schon so viele Diskussionen mit Kollegen von mir geführt, die sich halt über Polter und Mohr aufgeregt haben und so. Und das wäre halt gestern oder am Sonntag genau das Spiel gewesen, wo es absolut Gold wert gewesen wäre, die beiden von der Bank zu bringen. Weil die haben letztes Jahr in der Schlussphase der Saison, vor allem, ich erinnere mich da an das Frankfurt-Spiel, aber da gab es eine oder andere Situation, wo die von der Bank kommen und dann beide nochmal halt die Kombination aus beiden. Mohr flankt ihn rein und dann hast du in der Mitte Terodde und Polter und einer von den beiden kann ihn verwerten. Das hätte in der Schlussphase wirklich Gold wert sein können. Und dann
ist es echt bitter, dass
Polter dann fehlt und dass du Mohr dann halt freiwillig außen vor lässt.
Wir hatten ja, also wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten wir nicht noch einen über 1,90 großen Stürmer auf der Bank gehabt. Das Problem war halt unsere Wechselphasen. Also wir haben dreimal gewechselt. Tower musste raus. War ja angeblich nicht wegen seiner Verletzung, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Assad und Drexler kam rein. Dann gab es die Karaman-Verletzung, da musste Kabadayi rein. Dann gab es die Lasme-Verletzung.
Karaman war Kusuki kam für Karaman. Wir haben zur Pause schon viermal gewechselt gehabt.
Genau, Kusuki kam zu Karaman und Kabadayi musste dann für Lasme kommen. Das heißt, wir konnten gar nicht reagieren und noch einen Keke-Top zum Beispiel bringen.
Ja.
Was schon bitter wäre, weil du sagst es, zur Not musst du halt irgendwie gucken, dass du den Punkt mitnimmst, wechselst einen Tempelmann aus und holst Keke-Top rein und dann gibt's halt Ojan und Jalla in Bestform.
Wobei mir dann auch
fällt vielleicht einer rein.
Mir hat es dann auch zu lange gedauert, bis Kaminski oder Baumgartel vorne reingegangen sind. Weil Kaminski ging erst vorne rein, als wir noch zu zehnt waren, weil Drexler runter musste. Und das war ein bisschen zu spät. Weil eigentlich musste den direkt schon vorne reinschmeißen. So nach
50 Minuten. Und jetzt haben wir uns, ich würde schon so weit gehen und sagen, dass wir uns halt einfach blamiert haben in Braunschweig.
Ja.
Gerade nach dem Pokal. Wir haben eine Tordifferenz von 0.
Du kannst in Braunschweig verlieren. So, das darf passieren. Eigentlich nicht, aber ich meine, wenn du so hoch überlegen bist und wirst einmal ausgekontert, dann ist es halt so. Ja, solche Spiele hast du manchmal. Aber in der Art und Weise so zu verlieren, hochverdient, und du musst am Ende, kannst sogar froh sein, dass du dich noch höher verloren hast, weil Müller den nächsten Glanztag hatte, das ist einfach nicht akzeptabel. Und ich habe es nach dem Spiel gesagt, ich will wirklich keine Trainerdiskussion. Das möchte ich hier auch überhaupt nicht mit anstoßen. Ich bin immer noch von Thomas Reis überzeugt. Aber die Leistung, das Ergebnis gegen diesen Gegner, das ist bei anderen Trainern schon ein Entlassungsgrund gewesen. Weil das geht so nicht. Ja, so darfst du als Aufstiegsfavorit nicht auftreten. Und da geht es nicht nur um Aggressivität, sondern da geht es vor allem um spielerische Mängel, die wir halt hatten. Da geht es auch um die eine oder andere Personalentscheidung, die getroffen wurde, die nicht wirklich glücklich war. Das war einfach nichts. Und wie gesagt, jetzt muss er die Chance nutzen und zeigen, dass er daraus gelernt hat, dass die Mannschaft daraus gelernt hat. Und jetzt müssen wir einfach um die gute alte Wagnersche Reaktion zeigen gegen Kiel. Anders geht es jetzt nicht. Wenn das so weitergeht, wenn spielerisch keine Entwicklung zu sehen ist, dann braucht man da überhaupt nicht von der Vertragsverlängerung in der Länderspielpause reden.
Nee.
Sondern da muss man dann eher gucken, ob Thomas Reis überhaupt noch der Richtige ist. Irgendwann kommt es dann in diese Trainerdiskussion. Aber jetzt momentan will ich damit überhaupt nicht anfangen, aber nur so grundsätzlich, das war schon eine Yellow Flag.
Und du musst ja überlegen, ich habe den Screenshot bekommen und auch schon gesehen, Schalke hat mit Abstand die meisten Expected Goals zugelassen. 9,1 Stück nach 3 Spieltagen. Wir haben im Durchschnitt 3 Expected Goals zugelassen. Jeder, der sich mit der Statistik ein bisschen auskennt, weiß, dass die meistens überperformt werden, die Expected Goals. Das heißt, wir haben 9 zugelassen. Ergo heißt es, wir hätten easy schon 13, 14 Tore kassieren können.
Richtig, und wir können uns bei Marius Müller bedanken, dass es nicht so ist.
Ja, ohne den wären wir in Hamburg wahrscheinlich 8-3 untergegangen und nicht 5-3. Ja,
genau.
Und wenn man überlegt, Elversberg ist danach mit 7. Das heißt, wir haben 2 Expected Goals schon Abstand. Und das ist eigentlich krass, weil wir haben eine defensive Herangehensweise. Wir haben Thomas Reis, jemand, der die Defensive letztes Jahr stabilisiert hat. Und wir kommen in diese Liga, in diese schlechtere Liga, mit Personal, was auch in der Bundesliga gespielt hat, mit Brunner, mit Kaminski, mit Ojan. Wir holen uns einen Baumgartl dazu, der Bundesliga-Erfahrung hat. Und die kriegen es nicht geschissen, irgendwie die Defensive zu stabilisieren. Die sind da vorne in Schallenberg, letzte Saison einer der besten Sechser der Liga gewesen. Und sie kriegen es nicht hin. Es ist wirklich,
ja,
es ist hart. Also es fehlt, ich würde halt, wenn wir wenigstens defensiv solide stehen würden und uns offensiv halt abmauern würden, wie es unter Gramotzes war. Unter Gramotzes standen wir halt immerhin defensiv halbwegs solide und haben nicht so viel zugelassen. Aber gerade ist das ja vorne zu wenig und aber auch hinten deutlich zu wenig.
Ja, ich habe also das Gefühl, die kriegen es nicht hin, eine richtige Balance zu finden. In Hamburg war es tendenziell ein bisschen zu offensiv, wie wir aufgetreten sind. Gegen Lautern war es dann irgendwie zu defensiv, in Braunschweig im Pokal auch. Und jetzt am Wochenende war das halt weder offensiv noch defensiv, das war einfach gar nichts. Und das hat, glaube ich, das spielt auch durchaus eine Rolle, welches Mittelfeldtrio da dann spielt. Gegen Hamburg haben wir ein sehr offensives Mittelfeldtrio gewählt, schrägstrich wählen müssen, ja. Mangels an Alternativen. Da waren wir halt defensiv dann viel zu offen. Danach haben wir es mal mit Seguin und Tempelmann auf der 8 versucht. Das war dann offensiv zu mager, jetzt zuletzt beide Male in Braunschweig. Gegen Lautern waren es Tempelmann und Uedraogo auf der 8, glaube ich. Da ist Uedraogo dann zur Pause raus, weil das auch nicht wirklich gut funktioniert hat. Und ja, da ist dann, glaube ich, auch so, das ist sowohl spielerisch als auch defensiv, was die Kontersicherung angeht, glaube ich, so das Hauptproblem, das Mittelfeldzentrum. Da geht es gar nicht so sehr um die Kette hinten, sondern wirklich, wenn wir den Ball irgendwie verlieren, dann kann der Gegner da teilweise einfach durch unser Mittelfeld durchmarschieren.
Ja.
Und das liegt einfach oft daran, dass die Lücke zwischen Schallenberg und den anderen beiden zu groß ist, dass Schallenberg viel zu viel alleine machen muss auf der 6. Und da müsste man halt wirklich mal drüber nachdenken, ob dieses System, was wir gerade versuchen zu spielen, das Richtige ist oder ob es doch vielleicht mehr Sinn machen würde, auf eine Doppel-6 wieder umzustellen, damit Schallenberg mehr Support hat und damit wir auch offensiv mit einem klaren Zehner wieder jemanden haben, der halt einfach in diesem Loch spielen kann, hinter der Spitze und zwischen den Flügelspielern, um da dann halt einfach auch im Zentrum heraus auch mehr Kreativität haben zu können.
Ja, und das
wäre, glaube ich, mein Ansatz, was du jetzt wirklich machen solltest.
Es bietet sich ja auch an, genau. Der Kader bietet sich ja dafür perfekt an. Du hast, wie gesagt, Schallenberg, ich habe mal nachgeguckt, hat immer, klar, vor einer Dreierkette ist nochmal was anderes, aber er hat immer einen Sechserpartner gehabt. Und er hat nicht, also, ne, er hat keinen gleichen Spielertyp gehabt. Der hat manchmal mit Muslia auf der Sechs gespielt.
Mm, ja.
Ich weiß nicht, was Kwasniok damals gekocht hat. Ich habe die zweite Liga nie verfolgt.
Ja, das war völlig mit den Aufstellungen wild. Das war völlig wild. Der hat auch Leibniz als rechten Wingback gespielt.
Genau,
und so. Also, das
war
total offensiv. Ja.
Also jeder Offensivspieler, der nicht Stürmer war, hat mal, glaube ich, unter Schallenberg neben der Sechs gespielt oder am Sechs als Sechserpartner gespielt. Deswegen finde ich, es wäre halt so perfekt, einen Seguin oder Tempelmann ihm auf die Sechs mitzustellen. Tempelmann als Box-to-Box-Spieler, Seguin so ein bisschen zurückgezogener Spielmacher, weißt du, der so vielleicht genau immer um diesen Mittelkreis rum sich bewegt.
Die Rolle kann jeder von unseren zentralen Mittelspielern
einnehmen. Genau. Und offensiv
zurückgezogener spielen, Drexler eigentlich
genau.
Auch inzwischen.
Aber den würde ich halt schon gerne Uedraogo dann als klaren Zehner sehen.
Ja.
Weil klar. Klar, gegen den Ball ist ja auch nicht verkehrt. Aber er hat halt seine ganz klaren Qualitäten in der Offensive und setzt den auf die Zehn, lasst den sich entfalten. So.
Ja, also wenn ich seine kleinen Dribblings sehe, wie er auf engen Raum, das hat er gegen Braunschweig so oft gemacht, ne?
Ja.
Wenn er so auf engen Raum mehrere Gegenspieler stehen lässt, relativ effortless, das ich will den Vergleich eigentlich gar nicht anziehen, aber das gibt mir so ein bisschen Musiala-Vibes. Und
naja,
da so fände ich schon
Musiala und Pogba.
Ja,
Pogba.
Von den Anlagen her. Und das wäre schon, glaube ich, ganz gut, wenn er dann wirklich auf der 10 mehr Freiheiten haben kann. Dann kann er sich auch auf beide Flügel gleichermaßen rausbewegen.
Ja.
Und muss halt nicht so in der Halbspur bleiben oder sich dann nur Richtung einen Flügel bewegen, sondern das wäre ganz gut. Schallenberg hätte mehr Support. Was bei Schallenberg auch ein großes Problem ist, er ist halt kein Tom Kraus. Tom Kraus ist eine absolute Zweikampfmaschine gewesen und das war er zum Teil auch, weil er einfach eine gewisse Eigendynamik auch mitgebracht hat, weil er ein relativ schneller Spieler war für einen Sechser. Und das ist Schallenberg halt wirklich nicht. Wenn ich sehe, wie er da gegen Lautern, gegen Terence Boyd teilweise nur die Hacken gesehen hat, er ist wirklich keiner, den ich als alleinigen Sechser sehe. Zumindest nicht in der Konstellation jetzt. Wenn du das, also man kann 4-3-3 ja auch defensiver spielen, wie man es in der Bundesliga zum Beispiel machen würde, mit dann zwei defensiveren Achtern.
Ja, so mit Kral und Salazar, na.
Zum Beispiel, oder wie es Reis bei Bochum gemacht hat mit Löwen und Rex Becai und so. Da ja. Funktioniert es da schon eher, da hat ja dann auch ein Lozier in der Rolle funktioniert, aber in der zweiten Liga, wenn du das so offensiv spielen musst, wenn du deine beiden Achter so hoch positionieren musst, dann ist Schallenberg da ein bisschen verloren. Und der ist auch wirklich, Schallenberg ist auch kein Spieler, der sich jetzt durch wirklich gutes Stellungsspiel im Ballbesitz auszeichnet, sondern sehr oft weiß er halt nicht, wo er hin, oder ist mein Eindruck, weiß er nicht, wo er sich positionieren soll und lässt sich dann zwischen die Innenverteidiger abkippen. Und dann hast du ein riesen Loch im Mittelfeld.
Ja. Und was mich halt, also ich weiß auch nicht, wo da der Sinn hinter ist, weil wir haben diese beiden Achter, gefühlt haben die beiden Achter immer nur den Sinn, geht mit in die Box, supportet bei Flanken und so, und dann stehen halt vorne, Real Talk, stehen dann da fünf Leute rum, oder vier, wenn einer der beiden Flügelspieler flankt, und sobald der Ball verloren ist, steht da Schallenberg ganz alleine im Zentrum, die Viererkette hinter ihm, und das
oder
hat
was
ja,
von der Viererkette übrig ist. Ja.
Genau, und es hat ja auch, ja, weil Kaminski hat ja auch ganz wilde Vorstöße, Ojan rennt eh immer mit nach vorne. So,
ja,
das hast du gegen Lautern.
Ja, eine High-Low-Work-Rate, weil ich glaube, es gibt wenig Verteidiger, die dafür mehr geeignet sind.
Und du hast ja bei Lautern gesehen, Lautern hat clever den Ball einfach nach vorne dann geschlagen auf Ache, der hat den Ball behauptet und auf einmal war es 3 gegen 3. So, und du wusstest nicht, wie zum Fick haben die das jetzt so schnell überspielt.
Ja.
Also es ist wirklich, wir sind so leicht auszurechnen mit diesen beiden Achtern und ich weiß auch nicht, warum man, also Thomas Reis ist lange genug Trainer, er wird wissen, was er macht, aber er muss doch jetzt sehen, dass Schallenberg kein alleiniger Sechser ist. Er muss doch sehen, dass dieses System, so wie wir es spielen, nicht funktioniert. Und ja, er muss da jetzt einfach die Schlüsse draus ziehen am Freitag gegen Kiel. Übrigens gucken wir das auch im Stream, komm vorbei, Galligrü. Ja, ich bin gespannt. Also Kiel habe ich eine sehr hohe Erwartungshaltung nach dem Braunschweig-Spiel, weil nach dem Pokalspiel kannst du dir schönreden, ey, wir haben eh gewonnen. Jetzt hast du verloren, jetzt stehst du sehr unter Zugzwang. Und wenn wir wieder so ein Spiel abliefern, dann kocht es aber gewaltig.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also der Druck ist sehr hoch auf der Mannschaft. Ich denke, also was unsere Mannschaft ja wirklich auszeichnet, ist halt Charakter, Mentalität, so diese Sachen, die in der zweiten Liga sehr wichtig sind. Und ich denke schon auch, dass, also Terodde hat es ja anklingen lassen im Interview, man hätte zu Hause alle 11 auswechseln können und so. Da sitzt der Stachel schon relativ tief, glaube ich. Und von daher, also die Mannschaft wird auf jeden Fall versuchen, gegen Kiel alles daran zu setzen, das Ergebnis oder die aktuelle Stimmungslage wieder so ein bisschen in Ordnung zu rücken. Und deswegen habe ich da auch sehr hohe Erwartungen. Und vor allem, wir spielen zu Hause. So, zu Hause musst du deine Punkte holen, wenn du oben mitspielen willst. Auswärts natürlich auch, aber vor allem bei uns auf Schalke, da müssen wir wirklich einfach sehr konstant agieren, konstant unsere Punkte holen, wenig liegen lassen. Und aber genau das macht mir auch Sorge, weil die Art und Weise, wie wir momentan Fußball spielen, wie wir uns gegen vermeintlich fußballerisch schwächere, oder nicht vermeintlich, gegen definitiv schwächere, individuell schwächer besetzte Teams, wirklich ein Abkrampfen. Das kann gerade zu Hause ein Riesenproblem werden, weil auf Schalke agieren die Teams nochmal defensiver, als wenn sie zu Hause spielen. Und da kann das, wenn wir das so weitermachen wie bisher, kann es wirklich passieren, dass wir extrem viel liegen lassen. Weil wie du schon sagtest, gegen Lautern hätten wir eigentlich auch nicht gewinnen dürfen, wenn das Spiel normal läuft.
Im Leben nicht.
Und das kann ein Problem werden. Was aber auch ein Problem werden kann, ist, wenn du jetzt ich meine, das ist ein Thema für nächste Woche so, ne? Aber wenn du jetzt gegen Kiel gewinnst und du hast zu Hause zweimal gewonnen, auswärts zweimal verloren, das ist auch nicht gut. Dann hast du auch einen gewissen Druck auf ein Wiesbaden-Spiel, weil ich kenne das noch vom Waldhof letzte Saison. Die haben zu Hause alles gewonnen, auswärts alles verloren. Und so kommst du dann immer wieder in diese Phase rein, wo du nach dem Heimspiel denkst, ah, okay, jetzt können wir nach oben gucken. Dann verlierst du ein Auswärtsspiel, ah, okay, doch nicht. Und dann geht es immer so hin und her. Deswegen ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Spielen einfach so ein bisschen eine Serie starten.
Ja, du musst sowohl
Heim
vor der Länderspielpause,
du musst
vor der Länderspielpause
sechs Punkte holen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Weil du hast
gesagt,
danach
wir wollen
Magdeburg.
Aufsteigen. Richtig, wir haben dann Magdeburg und dann zwei Auswärtsspiele, zwei schwere.
Pauli, Paderborn, ja.
Genau. Wir wollen aufsteigen, ja.
Und das dann heißt, Hertha, Karlsruhe, Hannover.
Ja, also das wird hart. Und wir wollen aufsteigen.
Ja.
Das heißt, du musst, um aufzusteigen, eine der zwei besten Mannschaften in dieser Liga sein. Um das zu schaffen, musst du Spiele gewinnen. Wir brauchen mindestens mal 62 Punkte oder so, um am Ende dann oben zu stehen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich sogar noch mehr dieses Jahr, kann sein, keine Ahnung. Deswegen, du musst jetzt einfach darüber im Klaren sein, dass es nicht reicht, wenn du jetzt in den nächsten beiden Spielen einmal Punkte liegen lässt. Das kannst du dir nicht erlauben. Und da bin ich jetzt, haben wir, glaube ich, alle völlig zu Recht eine extrem hohe Erwartungshaltung, ohne aber die Gegner, die jetzt kommen, zu unterschätzen. Weil Kiel und Wiesbaden sind beide gut gestartet.
Ja, wollte gerade sagen, Kiel hat in Braunschweig 1-0 gewonnen. Das, was wir jetzt in der Liga nicht geschafft haben. Sie haben starkes Kräuter Fürth besiegt unter Zorniger. Immer gut im Pokal, Gütersloh 2-0, gut geschenkt. Und auch gegen Magdeburg haben sie sich nicht schlecht angestellt. Haben, glaube ich, sogar zwischendurch, haben die den Ausgleich zwischendurch gemacht? Ja, haben sogar den Ausgleich gemacht und dann halt am Ende noch verloren. Aber wenn man sich auch hier mal die Statistik anguckt, 1,8 zu 1,9 XG, die haben ein ebenbürtiges Spiel mit Magdeburg gemacht. Und Magdeburg ist die Saison noch ungeschlagen und ist ja auch bei vielen so ein kleiner Geheimfavorit, weil die halt auch wirklich einen guten Trainer und eine gute Elf haben. Deswegen, Kiel ist nicht schlecht. Kiel hat es gut gemacht in den ersten Spielen. Und das wird, glaube ich, auch ein richtiger Krampf gegen die, weil die gerade mit ihrer Fünferkette wieder extrem tief stehen können. Dann mit ihrem Maschino und diesem Riesen, der da 1,95 groß ist, lange Bälle schlagen können. Steven Skripski, der Ausnahmespieler in der zweiten Liga, der immer mal für was sorgen kann. Also, es wird hart.
Rein von der Formation her spiegeln die uns ja ganz schön. Und das wird dann auch sehr lustig zu sehen sein, wie dann unsere drei Spitzen, die jeweils von einem Innenverteidiger gespiegelt werden und die beiden Außenverteidiger, die von den Wingbacks gespiegelt werden, wie wir das dann hinbekommen, da dann Großchancen herauszuspielen. Weil das ist auf Papier ein Spiel, wo auch Uwe Jan Probleme haben dürfte, Flanken zu schlagen, wenn er denn länger als 60 Minuten kann. Und dann nicht nach 70 Minuten schließt, okay, ich kann nicht mehr. Baumgartel, geh du mal links raus und schlag mal ein paar Flanken. Weil das hat mich auch sehr, sehr genervt. Wobei, da mache ich ihm gar nicht mal so großen Vorwurf, weil er halt auch eine Trainingswoche verletzt hat. Und bei ihm ist ja bekannt, dass er immer wieder schwächelt, so, aber und wir verlassen uns wieder viel zu sehr auf ihn als kreatives Outlet im letzten Drittel. So, das ist immer noch, es ist wieder Uwean und Jalla, sehr, sehr oft.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das gleiche Gefühl haben, ich hab's und du wahrscheinlich auch. Ich habe so das Gefühl, dass Orion einfach weiß, dass aktuell es keine richtige Alternative für ihn gibt und er sich deswegen eh alles erlauben kann. Also er wirkt so anspornungslos. Gibt es das Wort anspornungslos? Ich weiß es nicht.
Ambitionslos.
Aber ambitionslos. So, er weiß halt, so wenn ihm jemand im Nacken sitzen würde, der wirklich Qualität hat, dann müsste er sich ja auch reinhängen. Aber es hat halt wirklich so gewirkt. Das war wie Arbeitsverweigerung gegen Braunschweig. Das war nichts vorne wie hinten. Klar, der Freistoß ging an die Latte, schön und gut, aber ansonsten hat er nichts gerissen in diesem Spiel und irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich eh die ganze Saison schon das Gefühl, dass er unter seinen Möglichkeiten ist. Ja, er hat schon ein Tor und er hat auch schon eine Vorlage, aber seine Standards sind auch, bis auf der Freistoß, die Ecken sind immer noch grauenhaft von ihm und ich weiß nicht, es ist irgendwie so das Gefühl, dass er vielleicht noch hofft, verkauft zu werden, vielleicht weiß er auch schon, okay, ich verlängere hier nicht oder er hat halt keinen Druck von hinten, weil, also jetzt sind wir mal ehrlich, Henning ist ein geiler Typ. Und ich freue mich auch, dass wir ihn als Kaderspieler Nummer 1 hinten einplanen, aber Henning kann in der zweiten Liga kein richtiger Konkurrenzkampf für Orient sein.
Ja.
In der Bundesliga okay, wegen, ne, wir verteidigen mehr und so, aber in der zweiten Bundesliga, wenn du das Spiel machen musst, kannst du nicht über links mit einem Henning Matriciani kommen. Das geht einfach nicht.
Ja,
und deswegen hat er gerade keinen Druck, er hat keinen Konkurrenzkampf und er weiß einfach, ey, nächste Woche spiele ich eh wieder, weil wen wollen wir da jetzt hinstellen? Und Vitali Becker wahrscheinlich nicht. Deswegen, das wirkt so ein bisschen, ja. Keine Ahnung.
Und da
halt einfach dann, konkurrenzlos.
Da können wir dann jetzt eigentlich, weil das ist ja auch immer ein guter Stichpunkt dann, da können wir jetzt auch nochmal so ein bisschen über die Kaderplanung reden. Wir haben es ja
bereits anklingen lassen.
Also, diese Woche wurde mehr oder weniger deutlich kommuniziert, dass man noch auf der Suche nach einem Defensivspieler ist. Vor allem für die linke Seite, eben wie schon beschrieben, weil wir halt links eine Uwean haben. Und ich glaube, das ist was jeder begrüßt, weil da sind wir nicht gut genug besetzt, da sind wir nicht doppelt besetzt, da haben wir neben Uwean nur eigentlich Improvisationslösungen so. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. So, jetzt ist aber die Sache, ist das wirklich alles, was diesem Kader fehlt? Ich bin der Ansicht, nein. Weil, wie ich schon gesagt habe, dir fehlt in der Offensive Kreativität. Dir fehlt in der Offensive einfach jemand, der auch so ein bisschen mehr Dynamik ausstrahlt, nicht im Sinne von hoher Topspeed, sondern einfach so auf den ersten paar Metern sehr gut ist, so wie Kabadayi es ist. So einen Spieler hast du halt nicht wirklich im Kader, außer halt ihm. Und das merkst du halt extrem. Und es kann nicht sein, dass du einen 19-Jährigen mit ihm und einen 17-Jährigen mit Uwe Draogo hast, die dann individuell wahrscheinlich besten Fußballer sind. Und alle anderen, die ganzen gestandenen Spieler, sind eigentlich mehr so Arbeitstiere, mehr so Brechertypen. Da fehlt dir einfach so ein guter 1-gegen-1-Spieler, dir fehlt aus dem Zentrum heraus so ein klarer Zehner, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Klar, du hast Dominik Drexler, der ist jetzt erstmal verletzt. Und da brauche ich meines Erachtens fehlt in der Offensive dann noch jemand, den du halt gegen Gegner einsetzen kannst, die einen tiefen Block spielen, weil da fehlt es einfach brutal. Und dementsprechend sind das die beiden Sachen, die mir noch fehlen. Ein Linksverteidiger für die Breite, / als Konkurrent mit Uwian, weil ich persönlich habe eigentlich kein Problem damit, wenn Uwian weiterhin Starter ist, aber wie gesagt, er braucht halt ein bisschen mehr Druck und aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit brauchen wir da auch eine Alternative zu ihm. Und halt in der Offensive jemanden, der noch mehr Kreativität ausstrahlt, der dir noch mehr Lösungen gegen den tiefen Block findet. Ob das einer fürs Zentrum ist, weiß ich nicht, ob das 100% nötig ist, weil da hast du eigentlich halt, da bist du schon überbesetzt, personell. Dir fehlt dieser Spielertyp, klar, aber du hast eigentlich keinen wirklichen Platz mehr, um den noch irgendwo einzuplanen, weil am Ende sitzt dann irgendwie ein Latzer oder, was jetzt nicht so schlimm wäre, aber da wäre ein Latzer oder vielleicht ein Tempelmann, Seguin wäre dann komplett außen vor und das ist jetzt auch nicht optimal. Sondern ich würde dann schon eher sagen, dass es dann ein Außenstürmer ist, der dann halt so, keine Ahnung, ob es jetzt ein Typ Chulinov sein muss, so ein Spielertyp, er selber wird ja nicht kommen. Oder auch ich weiß nicht, ob Skarke da dann, ob das richtige Profil ist, aber da dann noch jemanden haben, der da mehr Kreativität ausstrahlt, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, das Problem ist ja, wenn du so an die Kaderplanung rangehst, gerade jetzt für uns, für zwei Wettbewerbe, kannst du ja eigentlich sagen, wir wollen uns überall doppelt besetzen und dann für jeden Mannschaftsteil vielleicht noch einen Spieler oder so. Aber das Problem ist, bis auf die Außenverteidiger sind wir dann mit der Kaderplanung theoretisch fertig.
Ja.
Weil wir haben 4 Innenverteidiger, ich zähle sie 10 mal rein, der Junge kann was, er muss halt nur langsam und behutsam aufgebaut werden. Vielleicht mal im Auswärtsspiel in Wiesbaden, wo nicht so viele Zuschauer sind, einfach mal reinwerfen oder so, keine Ahnung. Du hast, wenn wir jetzt 4-2-3-1 planen würden, hast du 5 Sechser für 2 Positionen. Du hast 3 ZOMs aktuell oder 3 Zehner. Blendi Idris ist ja immer noch da, auch wenn er vielleicht keine Rolle spielt, aber er ist da. Das heißt, du hast 3 Zehner, du hast 5 Flügelspieler und du hast 3 Stürmer. Das heißt, du bist auf jeder Position, außer auf den Außenverteidigern, doppelt besetzt oder sogar dreifach besetzt. Das heißt, Stand jetzt kannst du eigentlich offensiv niemanden mehr dazu holen, außer es geht jemand. Also sollte denn Tobi Mohr vielleicht noch gehen, dann könnte man über den Flügel nachdenken. Wenn ein Idrissi noch geht, selbst dann ist es schwierig, weil wir haben dann 6 Mittelfeld, oder sagen wir 6? 5? Ne, wir haben dann 7 Mittelfeldspieler für 3 Positionen. Das ist auch mehr als doppelt besetzt.
Ja.
Das heißt, wir sind aktuell an so einem Punkt, wo eigentlich offensiv mindestens ein, vielleicht sogar 2 gehen müssten. Also keine Ahnung, vielleicht verleiht man Kusuki auch
Das zweite würde ich auch Liga sagen, ja, das wäre auf jeden
Fall eine Liga, Idee, aber ich würde sogar eher sagen, zweite Liga. Irgendwo ins untere zweite Liga-Mittelfeld. Und einen Mohr geht man ab.
Oder Österreich oder so.
Ja. Genau. Und dann könnte man noch überlegen, ob man sich jemanden holt, aber Stand jetzt ist der Kader zu voll. Wir haben einen 27-Mann-Kader. Ja. Wenn du mal überlegst, es dürfen 18 Mann mit zum Spiel, das heißt 9 aus diesem Kader bleiben immer zu Hause. Klar, davon hast du dann Langer und Hekerin, wenn Fermer wieder fit ist.
Du hast Greimel, der verletzt ist.
Genau, Greimel, Langzeit verletzt. Aber dann bleiben die Leute halt zu Hause. Dann bleibt ein Top zu Hause. Dann bleibt immer eigentlich einer der 5 Flügelspieler zu Hause. Es bleibt einer der Mittelfeldspieler zu Hause. Es bleibt irgendwann, gut, aktuell, weil Greimel verletzt.
Ich gehe mal davon aus, wenn wir noch einen Linksverteidiger holen, bleibt dann Cissé zu Hause und Henning, der Linksverteidiger, ist auf der Bank.
Ja, oder halt der Rechtsverteidiger, wenn wir noch für beide. Weil eigentlich Also, wie gesagt, ich würde sagen, ich würde der Offensive sogar das halbe Jahr jetzt zutrauen und würde sagen, ey, guck erstmal, wie die funktionieren. Aber du brauchst halt eigentlich einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger. Und wenn du keinen Rechtsverteidiger holst, weil du Henning dort einplanst, brauchst du noch einen Innenverteidiger, solange Reibe wieder fit ist. Dann leih dir von mir aus irgendeinen, der IV und RV kann, genau wie Henning. Da ist ja dieser Stanic von Augsburg, der war ja auch ausgeliehen. Der ist zum Beispiel, wäre für mich zumindest ein Thema. Den kannst du leihen, vielleicht mit einer günstigen Kaufoption. Für links holst du dir Lenz, weil der ergänzt Ojan eigentlich nahezu perfekt. Ist ja jetzt auch im Gespräch. Aber ja, es offensiv ist halt schwierig, weil du überbesetzt bist. Da
Ja.
müssen erst Leute gehen, sonst, weil er, wie
Aber
gesagt,
ich meine,
ansonsten.
Kozuki wäre schon ein guter Kandidat. Aber der Gute muss halt auch so einen Verein finden, der ihn aufnehmen will.
Genau.
Ne? Das ist jetzt nicht so
Weil
wie bei
überleg
Hannover,
mal.
dass du den auf die Leihliste setzt und dann bekommt zwei Tage später kommt dann irgendwie Union Berlin und will den
Ja,
Schein.
nee. Weil überleg mal, das ist ja genauso, wenn du jetzt, wir haben vier Positionen offensiv. Auf die 10 geht Asan, dahinter hast du Drexler und Idrissi. Links hast du Kabadayi, Karaman, rechts
Und Mohr.
Lazme, ja, rechts dann noch Lazme Kuzuki. Vorne Terodde Polter top. Wo möchtest du da noch einen Kaderspieler jetzt
Ja,
reinpflücken? Vor
ist
allem,
richtig, aber
du wolltest dir.
dann muss man halt vielleicht auch so ehrlich sein und kann dann, also ich will noch kein vorstellendes Urteil wagen, so, aber es kann halt durchaus darauf hinauslaufen, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir haben zwar überall genügend Spieler geholt, aber wir haben halt unterm Strich die falschen Spieler geholt.
Ja, oder die
Weil
Qualität
dir
leider.
fehlt halt in der Offensive, dir fehlt halt so ein Spielertyp. Wie gesagt, mit Lasme, Terodde und Karaman als Front Three. Und dahinter Seguin und Tempelmann kannst du keinen tiefen Block bespielen. Das funktioniert einfach nicht.
Nee, das stimmt. Aber jetzt
Und
mal auf
wir haben
Kiel.
keine wirkliche Alternative zu Lassme. Und deswegen hat Drexler, glaube ich, auch
Ja.
rechts außen gespielt, weil Drexler ist halt de facto unser bester rechts außen, wenn es gegen den tiefen Block geht. Und das ist wirklich ein Problem. Das geht nicht. Da
Ich
fehlt dir
meine,
einfach ein Spielertyp.
wenn man jetzt mal überlegt, dass wir mit einer Front 3 von Lasme, Ouedraogo und Kabadayi spielen, plus dann halt im Sturm Terodde, dann hast du immerhin zwei Spieler, die für. Also eigentlich hast du drei, weil auch Lasme, wie er gegen Braunschweig, der nimmt den Ball an, dreht sich um und ist halt einfach am Gegner vorbei. Das sind
Ja,
dann
aber
halt
ich
drei
finde, ich.
Spieler, die für kreative Momente sorgen können.
Ja, aber ich finde, Lassme braucht dann halt auch einen. Also, Lassme braucht halt einen guten Partner auf der rechten Seite, der offensiv auch stark ist. Und das ist Bruna jetzt nicht unbedingt. Klar, der hat. Also, ich finde, der hat sich offensiv gebessert im Vergleich zum letzten Jahr, was halt auch am Qualitätsunterschied liegt, ne?
Ja.
Aber das ist jetzt kein. Also, Lassme bräuchte eigentlich auf seiner Seite einen Uwe Jahn, um richtig gut zu funktionieren. Einfach jemanden, wo er dann halt so steil glatt spielen kann, der bekommt irgendwie einen Pass aus der Innenverteidigung und lässt ihn dann direkt abprallen auf die rechte Seite raus und kann dann einen Lauf in die Tiefe machen, um so ein bisschen Raum zu haben. Sowas könnte funktionieren, aber wenn Lassme halt auf der Seite alleine ist, er ist jetzt kein wahnsinnig guter 1 gegen 1 Spieler. Er versucht es manchmal ein bisschen, aber das ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Seine Stärke ist wirklich Tiefenläufe mit viel Platz vor der Kette weg oder von dem Gegenspieler weglaufen. Oder halt eben seine Physis einsetzen, auf engen Raum und Bälle festmachen, immer in der Halbspur. Aber dafür brauchst du dann halt auch einen Abnehmer. Und da braucht er halt einfach einen Partner auf der Seite, der ihm so ein bisschen helfen kann. Und das hat er nicht. Deswegen wäre es vielleicht eine Idee, ihn dann auf links zu stellen, aber auf links hast du schon literally die anderen drei. Alle anderen Außenstürmer, die wir haben,
Ja.
fühlen sich links wohler als rechts. Deswegen, da fehlt wirklich einfach ein Rechtsaußen, der halt
Jetzt
einfach genau das Gefühl mitbringt.
eine Sache, die ich bitter finde, ist, dass wir hier unter Thomas Reis wahrscheinlich nie eine Dreierkette mit diesem Team sehen würden.
Ja.
Weil einen Brian Lassmer als rechter Außen- oder Flügelverteidiger, Ojan
So
als linker Flügelverteidiger,
Jatta-mäßig oder
Schallenberg auf.
was?
Ja, genau, weil wie oft, also, ne, es war schon öfter mal so, dass Lassmer einfach mit nach hinten gesprintet ist. Und der muss ja gar nicht gut im Zweikampf sein, weil er die Leute einfach abläuft.
Ja.
Und lass den einfach hoch und runter rennen. Der kann ja dann auch hohe Bälle festmachen. Auf links hast du Ojan. Dann hast du die
Ja, also
Doppel-6 mit Schallenberg,
du würdest
Seguin.
wahrscheinlich so dann eh sehr linkslastig spielen und dann könnte
Ja.
Lassme noch als dritter Abnehmer in
Als
die Box.
Boxspieler, ja,
Ja.
genau. Auf die einzige 10, auf die alleinige 10 dann Ouedraogo. Und dann muss man halt gucken. Im Sturm wahrscheinlich Terodde und Karaman oder so. Karaman als Bülter, Regen.
Wobei
Terodde
Lassme die
als
Rolle
Terodde.
natürlich auch spielen kann, vorne drin.
Ja, aber das Problem ist, wir haben halt sonst gar keinen, der rechter Flügelverteidiger spielen kann,
Ja,
ne?
Kozuki
Oder kann
gerade.
das nicht? Und ja,
Kozuki.
Kuzuki,
Kozuki hat das
aber.
in der U23 noch häufiger gespielt. Nicht, dass das irgendjemand wollen möchte, so, aber
Nee. Ich würde es nicht holen. Der ist
halt de facto so die einzige Option für die Position gerade.
Und dann kannst du auch Brunner als Halbraumverteidiger in die Innenverteidigung ziehen, in die Mitte, dann Baumgartel, links Kaminski. Und dann hättest du eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Aber werden wir höchstwahrscheinlich unter Thomas Reis nicht sehen. Glaube ich nicht.
So wie auch nicht. Und unseren Tobi Moore kann man auch nicht auf die rechte Seite spielen.
Nein. Also invers ist schwierig.
Nee, nicht, das machen wir nicht. Das macht man nicht. Ja, nee.
Ja.
Gebe ich dir völlig recht. Ich bin auch sowieso immer noch ein großer Fan von der Dreierkette. Und um das Schallenberg-Problem zu lösen, sind das halt die beiden Möglichkeiten. Entweder du spielst eine Doppel-Sechs oder du spielst eine Dreierkette, damit er entlastet wird defensiv. Und eine Dreierkette ist mit dem Kater, wie du schon gesagt, nicht nicht wirklich möglich. Aber ist, wie gesagt, auch nicht wirklich vorgesehen. Von daher ist es schon okay. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass wir auf eine Doppel-Sechs umstellen. Ich glaube, da würde wirklich jeder von profitieren. Die Flügelspieler würden davon eigentlich auch profitieren, weil die dann halt auch so ein bisschen mehr Freiheit hätten, um sich in die Mitte reinzubewegen, ohne den Achtern auf den Füßen zu stehen. Von daher ist es der logische Schritt, dass man das halt auch mal ausprobiert. Hoffentlich versucht man das jetzt schon gegen Kiel. Mal gucken, ob Reis es da schon macht. Aber vor allem damals bei Bochum war es bei Reis ja genau andersrum. Der hat ja in der zweiten Liga ein 4-2-3-1 gespielt mit Schuler als klarem Zehner. Und in der Bundesliga hat er dann umgestellt auf ein 4-3-3 mit zwei defensiven Achtern. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt andersrum macht. Aber gut.
Ja, vielleicht, weil er denkt, das ist Personal besser, weil ne, Segui und Tempelmann sind eher Achter als Sechser.
Ja, klar.
Vielleicht denkt er genau deswegen, dass wir so spielen müssen. Aber ich würde es halt einfach mal probieren. Genau wie wir es sagen. Zwei Sechser. Dann kannst du dir einfach beiden aussuchen. Und dann guck mal, wohin die Reise geht.
Ja. Ja, dann können wir noch einen kurzen Ausblick wagen.
Ich wollte gerade sagen,
das Kiel-Spiel. Was erwartest du denn? Was glaubst du, wie werden wir auftreten? Wie wird Kiel auftreten? Was wird das für ein Spiel?
Also ich bin positiv gestimmt. Ich sage, das Ergebnis hat was mit der Mannschaft gemacht, gerade in einem Heimspiel. Wir werden Kiel 3-1 nach Hause schicken.
Warte.
Es ist mindestens ein Standardtor auch dabei, das muss so sein. Aber alles in allem wird es schon eine Steigerung. Ich glaube auch, also ich, wie gesagt, ich bin positiv. Ich hoffe, Thomas Reis ändert das System. Er wird Seguin als Doppel-6 aufstellen mit Schallenberg und es wird gut funktionieren. Asan davor, Kabadai wird schön spielen und Lassen ist auch fit und wird sein gutes Spiel machen. Aber ja, es ist halt bei Kiel schwierig. Ich glaube, Kiel, ich weiß nicht, dieser Riese hat, glaube ich, auch noch in keinem Spiel von Anfang an gespielt. Es hat immer nur Marino oder Maschino, der ist aktuell so der Spieler bei denen. Ja, ich bin gespannt, aber ich kann mir schon vorstellen, es wird erstmal schwierig, da reinzukommen. Na, die Fans müssen auch geduldig sein. Also man darf jetzt nicht nach 20 Minuten 0-0 dann anfangen zu pfeifen. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ekelhaftes Spiel wird, wo wir uns am Ende dann aber trotzdem dann verdientermaßen durchsetzen werden.
Na gut, ob es so verdient sein wird, das werden wir sehen, aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir uns durchsetzen. Fritz Jonsson heißt der Riese übrigens.
Genau, ja.
Den Namen habe ich auch die ganze Zeit nicht im Kopf gehabt. Ja, also ich schließe mich dem an. Ich bin so ein bisschen pessimistisch aufgrund der letzten Wochen, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann mir gut und gerne auch vorstellen, dass wir da Punkte liegen lassen, dass wir vielleicht früh in Rückstand geraten und da wird es brutal schwer. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Weil wenn du da in einem Rückstand hinterherläufst, dann wird Kiel sich halt wirklich hinten reinstellen wahrscheinlich und auf Umschaltsituationen lauern und dann haben wir wieder den Salat, dass wir dann gegen einen tiefen Block Lösungen finden müssen, was halt brutal schwer sein wird. Ich hoffe, also ich wäre überrascht, wenn Kabadayi nicht starten würde, weil die Alternative ist ja eigentlich Moore.
Ja.
Also Kosuki wird nicht starten, dafür war er jetzt, glaube ich, zu schwach. Das würde mich sehr wundern. Und Moore dürfte eigentlich nicht starten, weil er halt zuletzt nicht im Kader war und es ist sehr unüblich, einen Spieler, der zuletzt nicht mal auf der Bank saß, in die Startelf zu packen. Deswegen habe ich da große Hoffnung an die linke Seite, wenn Uvian halt fit ist, weil, wie gesagt, der konnte nach 60 Minuten nicht mehr gegen Braunschweig. Deswegen bin ich da mal ganz gespannt auf die linke Seite mit den beiden, weil es in der Theorie schon ganz gut funktioniert, dass Kabadayi dann den Ball nimmt, nach innen zieht und Uwean überläuft ihn, kann Flanken schlagen. das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Das wird gegen eine Fünferkette nicht ganz so leicht. Aber da freue ich mich auch drauf. Und ich glaube, Terodde ist ein bisschen angefressen, nachdem er zuletzt zweimal nicht getroffen hat und nachdem sein Abseits-Tor jetzt nicht gezählt hat. Ich hoffe, dass der dann auch sehr motiviert sein wird, um da nochmal eine etwas bessere Leistung zu zeigen als jetzt letzte Woche, wobei es bei ihm nicht an der Motivation lag, so, aber und natürlich freue ich mich brutal auf Asan. Ich hoffe, er spielt. Er müsste eigentlich spielen, weil nochmal dieses Dreier-Mittelfeld nach der ersten Hälfte, wo du zwei von denen ausgewechselt hast, das kannst du eigentlich nicht machen. Deswegen bin ich da wieder voller Vorfreude, wenn ich ihn da wieder beim Fußballspielen zusehen kann. Und ich hoffe, dass er dann halt im letzten Drittel zusammen mit Kabadayi dann die Impulse setzen kann, die jetzt gegen Braunschweig einfach gefehlt haben. Und ansonsten, Atmosphäre wird geil, es ist ein Abendspiel, es ist noch nicht ganz dunkel genug um 6:30 für Steigerlied im Dunkeln, aber trotzdem, ich fahre halt natürlich wieder hoch am Freitag und ich habe unglaublich viel Bock jetzt nach zwei Auswärtsspielen in Folge, zweimal Braunschweig in Folge wieder bei uns zu Hause zu spielen und ich hoffe, dass die Arena brennen wird und dass wir unsere Jungs dann zur nötigen Aggressivität brüllen können, um dann die 3 Punkte einzufahren, die wir brauchen, um den Saisonstart doch noch so ein bisschen zu retten.
Ja, und dann, guck mal, wir haben sogar unter der Stunde geschafft.
Völliger Wahnsinn.
Das ist eigentlich ziemlich wild. Aber gut,
es lag an Bälle. Es lag einfach an Bälle.
Ja,
die alte Kaderstrippe.
Man redet über ein Spiel, macht ein bisschen Vorschau aufs nächste. Es war halt schon eine undankbare Folge, wo wir die ganze Vorbereitung besprochen haben, plus Transfers und Ausblick auf Hamburg, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Also es war schon eine sehr undankbare Folge für uns beide, dass wir da dann so viel quatschen konnten. Weil da hätten eigentlich 2-3 Dinger kommen müssen, 2-3 Podcasts. Na gut, aber wie gesagt, 18:30, das heißt, ich weiß, die Folge kommt ja morgen, also vor einem Tag vor dem Spiel, glaube ich.
Ja.
Also mein letztendlicher Tipp war 3-1, was tippst du?
Oh, mein Gefühl sagt mir 2-2 und das gefällt mir überhaupt nicht.
Scheiße, okay. Dann loggen wir 2-2 ein.
Ja.
Wenn wir unentschieden spielen, ihr wisst alle, wen ihr blamen könnt. Mich nämlich nicht.
Ich versuch's zu jinxen, ich versuch's.
Okay, ich hoffe. Und dann würde ich mich bedanken fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Dann mit dem Resümee zu Kiel und der Vorschau zu Wiesbaden.
Und auch zum Resümee zur Transferperiode, die ja dann nächste Woche
stimmt. Genau, wer dann den Podcast macht, wissen wir noch nicht. Das wird sich dann spontan ergeben. Ich würde mich jetzt aber schon mal verabschieden und natürlich René kriegt dann das letzte Wort. Haut rein, wir hören uns die Tage oder die Wochen. Macht's gut. Tschö.
Jo, Glück auf und danke fürs Zuhören. Und wenn ihr am Freitag auf Schalke fahrt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Gebt alles, damit die Jungs das Ding dann für sich entscheiden können. Also, in dem Sinne, Glück auf, haut rein und wir hören uns nächste Woche.